Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. »Worüber streitet ihr euch?«, fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte: »Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht.« Jesus sagte zu ihnen: »Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir.« Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. »Wie lange geht das schon so?«, fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete: »Seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst.« »Was soll das heißen, wenn ich kann?«, fragte Jesus. »Alles ist möglich für den, der glaubt.« Der Vater rief: »Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle.« Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist: »Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück.« Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, so dass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen, und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn: »Warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben?« Jesus antwortete: »Diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden.« Carsten.
Wir haben alle folgende Sprüche schon öfters gehört: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Manche von euch kennen auch den Spruch: Glauben heißt nicht wissen. Vielleicht gibt es ja da noch mehr solche Sprüche, aber sie sagen uns eins aus. Und zwar: Wenn du sicher gehen willst, wenn du es wirklich wissen willst, dann reicht Glauben und Vertrauen nicht aus. Und das sagt uns auch unsere heutige Zeit. Glauben ist etwas für Einfältige, und heute bauen wir auf Wissen und auf Beweise. Was die Wissenschaft sagt, das stimmt. Und viele unserer politischen Entscheidungen, die orientieren sich daran. Es klingt ja auch klug, man will ja auch kluge Entscheidungen treffen. Es gibt ja ganze Berufssparten, da gibt es die Controller zum Beispiel. Die glauben ja nicht bloß das, was ihnen der Mitarbeiter sagt, sondern die rechnen nochmal alles nach, ob das so stimmt mit den ganzen Zahlen. Vor ein paar Jahren haben unsere Krankenkassen Menschen eingestellt, die nur dafür da sind, Rezepte zu kontrollieren, weil sie damit dann viel Geld einsparen konnten. Und da war es dann plötzlich vorbei mit dem Vertrauen. Kontrolle brachte Geld. Und ein weiteres heißes Eisen für mich als Christ ist dieses Thema mit dem Klimawandel. Wem soll ich denn da glauben? Den Wissenschaftlern und den Medien, die von einem Weltuntergang reden? Oder der Bibelstelle, wo Gott in 1. Mose 8, 22 sagt: Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wem soll ich glauben? Dem Wort Gottes oder den Wissenschaftlern und den Medien? Ihr seht schon, heute beginnen wir das Jahr mit einem Thema, das uns in vielen Bereichen in unserem Alltag immer wieder trifft. Unser ganzes Leben hat immer mit Kontrolle oder mit Glauben zu tun. Thomas und ich, wir haben beide uns unabhängig voneinander auf die diesjährige Jahreslosung vorbereitet. Und ich möchte Dinge, die Thomas letzte Woche gesagt hat, unterstreichen und nochmals vertiefen. Unsere Jahreslosung befindet sich so in der Geschichte, die Manuela gerade vorgelesen hat, in Markus 9. Wenn ihr da einen Finger drin halten wollt, könnt ihr immer wieder mitlesen. Denn Jesus ist gerade auf dem Weg vom Berg runter, wo er drei seinen Jüngern seine Herrlichkeit gezeigt hatte. Und wie so oft, wenn so tolle Dinge passieren, wo sie große Dinge erleben, dann folgen darauf Erlebnisse, die einen dann wieder runterziehen. Passiert uns im Leben auch immer wieder. Die übrigen Jünger, die nämlich nicht mit durften auf dem Berg, die befanden sich in einem Streit mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern unten. Und als Jesus da dazukommt, fragt er so ganz ahnungslos, was ist denn los? Und dann meldet sich dieser Vater eines Jungen zu Wort, der von dem bösen Geist besessen war. Übrigens, es gibt da auch Parallelstellen in Matthäus und in Lukas zu dieser Geschichte. Da wird von Epilepsie oder mondsüchtig übersetzt. Aber der Bericht hier im Markus-Evangelium ist der ausführlichste. Und hier schreiben sie von dem bösen Geist. Kurzum, die Jünger, die kriegen es nicht hin. Und das macht deutlich, dass Vollmacht nicht einfach übertragbar ist. Die Jünger haben versucht, diesen bösen Geist auszutreiben und haben es nicht geschafft. Und sie hatten nicht diese Vollmacht, um diesen bösen Geist auszutreiben. Und wir Menschen, wir können Vollmacht über Dämonen nicht einfach übertragen. Jesus ist der Einzige, der Vollmacht hatte. Und daraufhin richtet der Vater seine Bitte dann an Jesus. Und die Antwort von Jesus, die finde ich ganz interessant, weil man ja oft denkt, Jesus kann keiner Fliege was zu Leide tun. Da sagt er, so in der Guten Nachricht Übersetzung heißt es, was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut? Wie lange soll ich noch hier bei euch aushalten und ertragen? Komm, bringt mir den Jungen. Ein interessanter Satz ist, was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut? Ich würde sagen, es ist die gleiche Generation, in der wir heute auch leben, die Gott nichts zutraut. Und sie traut Gott nichts zu, weil sie mit Gott nichts mehr zu tun hat. Wir trauen Gott nichts zu, weil wir Gott abgeschafft haben. Heute wird ja nicht mal mehr über Gott gesprochen. Er ist ja kein Thema mehr. Vielleicht nur noch, wenn was Schlimmes passiert, wird gefragt, wo warst du, Gott? Warum hast du all das Schlimme zugelassen? Wir sind ja so eine aufgeklärte Generation. Diese Generation braucht ja Gott nicht mehr. Doch für uns Christen gilt immer noch, unser Fundament ist die Bibel und der Glaube. Doch was tut Jesus als nächstes? Macht er diese Heilung? Nein, macht er nicht. Das ist nämlich ganz spannend. Er fängt erstmal ein Gespräch mit dem Vater an. Und wie ein guter Arzt oder Therapeut gibt es erstmal eine Anamnese. Jesus will wissen, wie lange dieser Junge denn schon dieses hat, dieses mit dem bösen Geist. Und er erzählt, dass er von klein auf schon von diesem Geist hin zu Boden geworfen wird, Schaum vor dem Mund hat. Und dass er sogar von dem Geist ins Feuer und ins Wasser gezerrt wird, um ihn umzubringen. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit Eltern macht, wenn ihr seht, dass euer Kind ertrinkt oder verbrennt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das nachvollziehen könnt, wenn ihr den Text so lest. Da ist ein Kind, das wird immer wieder ins Feuer oder ins Wasser geschmissen. Und entweder du gehst und holst dein Kind aus dem Feuer wieder raus oder versuchst es vom Ertrinken zu retten. Und sie können nie ruhig schlafen, weil sie immer aufpassen müssen, was dieser Geist als nächstes mit dem Kind vorhat, um es umzubringen. Und vielleicht mussten sie dieses Kind anbinden oder an eine Kette legen. Und das schon seit Jahren. Und ich kann mir vorstellen, was für Ringe diese Eltern in den Augen hatten. Und wie verzweifelt und wie fertig sie sind. Es ist schließlich ihr einziges Kind. Und damals hatte Kind nochmal eine ganz andere Bedeutung. Kind war die Altersvorsorge, das war die Rente. Das war der, wo später mal, wenn die Eltern alt geworden sind, dann sich um sie gekümmert hat. Und schließlich war es ihr einziges Kind, das sie geliebt haben. Ich glaube, dass diese Eltern schon alles probiert hatten. Da gab es vielleicht schon mehrere Heilungsversuche von anderen, die sich als Heiler ausgegeben haben. Und dieser böse Geist habe keine Anstalten gemacht, irgendwie wegzugehen. Und dann haben sich die Jünger dran versucht und sind ebenfalls kläglich gescheitert. Und das haben natürlich die Pharisäer gesehen und die haben danach natürlich den Streit entfacht, um Jesus seine Jünger schlecht darzustellen oder sie einfach nur auszulachen. Und dann aus voller Verzweiflung rutscht diesem Vater dieser eine Satz heraus. Und er sagt, hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Und beim Lesen merkt man richtig, wie dieser halbe Satz eine Seite bei Jesus zum Klingen bringt. Ich bin mir sicher, Jesus wusste schon, was dieser Vater alles durchgemacht hätte. Aber nun konnte er ihm zeigen, auf was es ihm ankommt. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Es hat sich schon herumgesprochen, dass Jesus Wunder tut. Deshalb wollte er dieser Vater auch vielleicht ein letztes Mal bei Jesus probieren. Aber Jesus erkannte, dass da kein Glauben war. Mehr so ein letzter Funke Hoffnung. Wenn alles bisher nicht geklappt hat, dann kann man es ja vielleicht nochmal bei Jesus probieren. Ich denke nicht, dass Jesus ihm diesen Halbsatz übel genommen hat. Aber wenn einer alles kann, dann er. Wenn alles durch ein Wort von Jesus geschaffen wurde, dann kann Jesus. Er kann. Und er sagt ganz klar, Glauben ist die Grundlage. Dein Glauben ist die Basis. An dieser Stelle wird es deutlich, welche zentrale Stellung der Glaube hat. Der Glaube ist es, der uns rettet. Jetzt habe ich mich lange gefragt, was ist denn eigentlich richtiger Glaube? Und wie sieht es da eigentlich mit meinem Glauben aus? Glaube übersetzt bedeutet Vertrauen. Und Vertrauen heißt, sich zu verlassen, loszulassen, sich fallen zu lassen. Keine anderen Sicherheiten oder Plan Bs, sondern nur Gott allein. Gott zu vertrauen ist nicht eine unvernünftige Überzeugung. Gott stellt sich selbst als vertrauenswürdig dar. Er gibt uns Grund genug, um ihm zu vertrauen. Laut Bibellexikon bedeutet Glaube Folgendes: Glaube an den Herr Jesus Christus. An ihn glauben heißt Vergebung der Sünden empfangen, Vergebung der Sünden empfangen, den alleinselig machenden Namen besitzen, sein Leben reinigen, im Glauben zu bleiben, seinen Glauben zu festigen und voll Glauben zu werden, ist die Aufgabe eines jeden Christen. Als Kerstin letztes Jahr mit Finlay in das Epilepsiezentrum gefahren ist, da dachten wir eigentlich die ganze Zeit, er wird dort nur besser von den Medikamenten eingestellt werden. Natürlich haben wir die ganze Zeit gebetet, dass er davon geheilt wird, von der Epilepsie. Ich habe täglich dafür gebetet. Aber mit der Zeit waren meine Gebete Routine. Als dann die Nachricht kam, dass die Ärzte die Medikamente absetzen wollten und er quasi geheilt ist, wisst ihr, dann konnte ich es gar nicht glauben. Das war irgendwie total unrealistisch für mich. Ich wusste, ich habe täglich für meinen Sohn gebetet. Aber habe ich es auch geglaubt? Bis heute ist nichts mehr aufgetreten. Wie gut bin ich also mit meinem Glauben? Also ich würde mich nicht dafür rühmen. Kann Gott heilen? Ja, er kann. Sollte ihm irgendwas unmöglich sein? Ich glaube nicht. Wenn ich suche, wie oft Glauben in der Bibel drin vorkommt, dann stelle ich fest, dass es immens oft ist. Die Bibel redet unheimlich oft über Glauben. Ich würde sogar sagen, Glauben ist alles. Ich habe mal versucht, nur eine Auswahl an Stellen rausgesucht, wo es um Glauben geht. Und jetzt erschreckt mal nicht. Das ist nur die erste Folie. Und ich habe nach der zweiten Folie aufgehört, weil es so immens viele Stellen gibt in der Bibel, wo über Glauben gesprochen wird. Gibt es zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Gucken wir mal in die nächste Folie rein. Da heißt es in Jakobus 2, 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und. Ich könnte euch x Stellen aus der Bibel zeigen, wo es um Glaube geht. Ich war richtig erschlagen, als ich gesehen habe, wie oft die Bibel über Glauben spricht und wie wichtig Glaube ist und dass wir glauben sollen. Und jetzt nochmal zu meiner Anfangsfrage. Wie sieht's denn mit meinem Glauben aus? Wie gut geht's denn meinem Glauben? Wie gut glaube ich denn? Ich glaube, dass es Gott unheimlich wichtig ist, dass wir glauben und vertrauen. Und dann sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen. Wenn wir uns Geschichten in der Bibel anschauen, dann fallen mir spontan zwei Geschichten ein, wo der Glaube ganz groß zum Vorschein kommt. Im Alten Testament, da gibt es die Geschichte von Daniel und seinen Freunden in Daniel 3, die verurteilt werden, weil sie nicht das Bild von König Nebukadnezar, das er aufgestellt hat, anbeten wollen. Sie bleiben unserem Gott treu und nehmen dafür in Kauf, in den Feuerofen, der dann noch siebenfach weiterhin angeheizt wird, geworfen zu werden. Nur weil sie dieses Standbild von Nebukadnezar nicht anbeten wollen. Und jetzt lese ich euch mal vor, was da gesagt wird. Da gibt es nämlich eine interessante Passage, wo Nebukadnezar ihnen nochmals die Pistole auf die Brust setzt und sagt, wenn ihr beim Klang der Glocke nicht niederfallt, dann werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Welcher Gott könnte euch davor retten? Und da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf überhaupt antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar voller Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego und er befahl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Beachtet bitte diese resolute Ausdrucksform, unser Gott kann uns erretten. Wir glauben daran. Und wenn er es nicht tut, dann wird er schon seine Gründe dafür haben. Für mich zeugt es für absolutes Vertrauen und Glaubensüberzeugung. Wir beten nur unseren Gott an. Wenn er eingreift, ist gut. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir bleiben unserem Gott treu. Vertrauen wir auch so? Vertrauen wir auch so? Ich meine, keiner von uns ist bisher für seinen Glauben mit seinem Leben bedroht worden. Aber es ist gut, mal drüber nachzudenken. Ist unser Glaube auch so fest und hält er solchen Stürmen stand? Oder knicken wir beim kleinsten Wind ein? Eine weitere Geschichte, die mir gleich eingefallen ist, und zwar finden wir die in den Evangelien. Und manch Bibelleser hat das Bild gesehen, weiß sofort, um welche Geschichte es geht. Da gibt es vier Freunde, die ihren gelähmten Freund auf einer Decke auf dem Flachdach tragen. Da das Haus zum Bersten voll gewesen ist, in dem Haus, da predigt Jesus gerade. Über ihm bemerkte, wie plötzlich dieses Flachdach aufgebrochen wird. Und das Loch wird immer größer und dieser Gelähmte wird heruntergelassen. Und das, was ich jetzt so fix in zwei Sätzen gesagt habe, das hat garantiert eine Stunde gedauert. Ein Dach mit so einem großen Loch zu machen, aufzuschlagen, geht nicht einfach mal nur so in einer Minute. Und unten steht Jesus und die ersten drei Reihen voll mit Staub und Lehmbröckeln in den Haaren. Und die Menschen schauen zu Jesus, die Menschen schauen da hoch, da wird einer runtergelassen. Was glaubt ihr denn, wie viel Vertrauen man in Jesus setzt, der diese ganze Aktion nachher auch noch für gut heißt, um einen Freund zu retten? Das Interessante ist ja, dass Jesus explizit ihren Glauben dann noch hervorhebt und lobt. Jesus war egal, dass er voller Gipsstaub und Lehmbrocken gewesen ist. Der Glauben der Freunde, der war größer als die Angst vor der Strafe, die sie hätten erwarten können. Und Jesus belohnte dieses Vertrauen. Und wir merken einfach, das ist nicht so, wie wir denken würden. Und in der Bibel, da könnten wir jetzt noch über Abraham reden, wir könnten über Noah oder Mose sprechen. Die Bibel ist voll mit Geschichten von echtem Glauben. Von Menschen, die geglaubt haben. Und wenn ich ein kleiner Feigling bin, so ermutigt mich jedes Mal zu wissen, dass hingegebenes Vertrauen auf Gott belohnt wird. 2020 hat bestimmt noch einige Überraschungen für uns im Petto. Und die Frage ist, bist du bereit, deinen Glauben auf festes Fundament zu stellen, egal was da kommt? Mir hat der Vergleich von Thomas letzte Woche mit dem Wasserglas gut gefallen. Es ist nicht wichtig, wie voll unser Glas ist. Wir müssen nicht denken, dass wenn es nur halb voll ist, wir mehr glauben müssen, um es noch voller zu machen. Die Bibel, die befreit uns von solchem falschen Denken. Es heißt ganz klar, wenn dein Glaube auch nur so groß wie ein Senfkorn ist, dann reicht es trotzdem, um einen Berg damit zu versetzen. Und das ist eines der kleinsten Körner, die es gibt. Wenn du nur wenig Hoffnung hast, so vertraue trotzdem auf den Herrn. Wisst ihr, wenn ich nicht mehr glauben kann, dann schlag doch mal Hebräer 11 zu Hause auf. Das ist ein Kapitel, wo Paulus uns ein Beispiel nach den anderen gibt über Glaubenshelden und was die durchgemacht haben und wie sie damit belohnt worden sind, weil sie am Glauben festgehalten haben. Wenn ich nicht mehr glauben kann, dann schlag doch mal Hebräer 11 zu Hause auf. Das ist wirklich ermutigend. Dieses Kapitel ist für alle so ein Schatz, die sich an Gott festhalten und ihm hingegeben vertrauen, dass er doch eingreift. In welcher Situation auch immer du dich gerade befindest. Was auch immer gerade dir Mühe in deinem Leben macht. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen, die ein bisschen klar machen soll, was es heißt, an Glauben festzuhalten. Vor circa 2 Jahren wurde ich zu einer krebskranken Frau aus Thailand gerufen. Und als ich an ihr Bett trat, sah ich, wie gezeichnet sie von der Chemo und von den Bestrahlungen war. Sie war im Endstadium. Und schon während der ersten Behandlung fragte sie mich, ob ich an irgendetwas glauben würde. Das bin ich noch nie gefragt worden bei der ersten Behandlung. Ich sagte ihr, dass ich Christ sei. Und da sie Buddhistin war, war es für sie kein Problem. Sie hatte kein Problem damit, dass ich einen anderen Glauben hatte. Im Buddhismus kann man ja an mehrere Götter glauben. Sie wollte aber von mir, dass ich von meinem Glauben erzählte. Und sie wollte, dass ich für sie bete. Und natürlich war ihre und meine Hoffnung, dass sie wieder gesund wird. So kniete ich mich nach der Behandlung neben ihr Bett und ich war ganz überrascht, dass sie aus dem Bett rauskrabbelte und sich neben mich hinkniete. Wir beide knieten neben dem Bett und beteten. Und für Buddhisten ist Knien selbstverständlich beim Beten. Vielleicht etwas, wo wir Christen uns mal ein bisschen Gedanken drüber machen sollten. Und das praktizierten wir 2-mal die Woche, wenn ich zur Behandlung kam. Am Ende der Behandlung knieten wir nieder und beteten. Und irgendwann fing sie an, mir Fragen zu stellen. Und eine Frage, die für sie am schwierigsten oder für mich am schwierigsten zu bewältigen war, war, ob sie beides zu Jesus und zu Buddha beten könnte. Wie gesagt, im Buddhismus spielt es keine Rolle, aber ich sagte ihr, dass Jesus lebt und er der alleinige Herr in ihrem Leben sein will. Jesus akzeptiert keinen anderen Gott neben ihm. Er will alleine ihr Retter sein. Und sie sagte mir, dass sie gerne zu Jesus beten wollte, aber sie wollte eben Buddha nicht enttäuschen. Und schon gar nicht ihn aufgeben. Und ich verstand das irgendwie auch, wenn du dein ganzes Leben lang schon an Buddha gebetet hast, dass der ihr wahrscheinlich irgendwie ans Herz gewachsen ist. Jetzt kam aber langsam das ganze Thema Glauben mehr und mehr in den Vordergrund. Und sie wusste, dass sie irgendwann eine Entscheidung treffen musste. Wem sollte sie von nun an vertrauen? Jesus oder Buddha? Wer ist wichtig für ihre Zukunft, die noch bleiben würde und die dann nach dem Tod kommen würde? An wen sollte sie glauben? Und auf dem Sterbebett bekommt die Zukunft, und wenn man seine Zukunft anvertraut, eine gewichtigere Bedeutung. Die Wochen vergingen und sie erzählte mir, dass sie bald Besuch von ihrer Zwillingsschwester aus Thailand bekommen würde. Die kommt, um sie bis zum Ende zu pflegen. Und es machte ihr Angst, wenn ihre Schwester herausfinden könnte, dass wir da zu Jesus beten. Aber sie wollte auch diese Gebete nicht beenden. Und da die Schwester auch noch sowas wie so eine Tempeldienerin war, hatte sie wohl so eine höhere Autorität. Und als ich die Schwester dann kennenlernte, als sie dann da war, hatten wir gleich gute Gespräche miteinander über den Glauben. Und sie zeigte mir ganz stolz Bilder von ihrem Tempel und von den goldenen Buddha-Statuen und wie stolz sie da drauf waren. Diese riesigen Buddha-Statuen aus Gold, wie extrem wichtig die für die waren. Und die Schwester erzählte mir, dass über dem Schlafzimmer, in dem wir uns befanden, sie oben einen Raum eingerichtet hat, wo sie wie einen kleinen Tempel mit einem Altar geweiht hat und sie dort Buddha immer wieder Opfer bringen würde. Das war genau über unseren Köpfen, dieser Raum. Wir praktizierten weiterhin unsere Gebete. Und nach der Behandlung kam dann irgendwann mal die Zeit, da konnte sie, die Kranke, bald nicht mehr aufstehen. Sie konnte nicht mehr mit mir neben das Bett knien. Und als sie dann merkte, dass ihre Zeit zu Ende ging, wollte sie aber diese Entscheidung jetzt treffen. Sie wollte ihr Leben Jesus anvertrauen und an ihn glauben. Und ich sagte ihr, okay, wir können dann zusammen so ein Übergabegebet sprechen. Und sie könnte dann Jesus ihr Leben dann übergeben und ihn aufnehmen. Sie willigte ein. Und während ich mit ihr dieses Gebet gesprochen habe, kam die Zwillingsschwester und kniete sich neben das Bett. Und ich weiß nicht, wie viel diese Zwillingsschwester da kapiert hat. Wir haben zwar in Englisch miteinander gebetet, aber ich habe nicht verstanden, was sie überhaupt begriffen hat. Aber von ihrer Seite kam keinerlei Widerstand. Und was ich damit rausstellen möchte, ist dieser innere Glaubenskampf, der da gelaufen ist. Für wen entscheide ich mich jetzt? An wen glaube ich jetzt, wenn meine Zukunft endlich ist? Wer hilft mir über den Tod hinaus? Auf welches Fundament stelle ich jetzt meinen Glauben? An Buddha oder an Jesus? Und das war sicherlich nicht leicht, dieser Kampf, den sie da hatte. Aber sie hat Jesus ihr Leben übergeben und sie ist dann gestorben. Sie wurde vom Krebs auch nicht geheilt. Aber das war auch nicht mehr der Punkt. Wir werden nicht immer geheilt von allen Krankheiten, aber dennoch hatte sie Vertrauen und Glauben in Jesus. Auch wenn der Glaube noch ein kleiner, wirklich ein kleiner Glaube war. Und egal wie klein dein Glaube auch ist, er ist der Zugang zu einem großen Gott. Und unser Glaube gibt uns Hoffnung in der Not, weil wir wissen, dass unsere Zukunft unbeschreiblich schön sein wird. Und wenn wir glauben, dann ist uns alles möglich. Das verspricht uns Jesus. Und ich will nochmal zum Ende der Geschichte kommen, wo Jesus dann diesen Dämon austreibt, wenn ihr zurückerinnert, wir sind ja noch im Markus-Evangelium. Und dann kommen die Jünger hinterher und fragen ihn, warum sie es eigentlich nicht geschafft haben, diesen Dämon auszutreiben. Und Jesus setzt sich mit ihnen hin und sagt, diese Art von Dämonen ist nur durch Gebet und Fasten auszutreiben. Ja, was heißt denn das? Das heißt, dass Gebet das einzige Mittel ist, durch das sie vertrieben werden können. Freunde, Gebetsmangel ist Glaubensmangel. Ich will es nochmal sagen, Gebetsmangel ist Glaubensmangel. Deshalb kann man auch sagen, wer im Glauben bittet, der kann auch Dämonen austreiben. Wie war es denn jetzt bei Jesus selbst? Er betete ja nicht um Heilung, sondern den trieb diesen Dämon durch ein göttliches Befehlswort aus. Und dieses Befehlswort steht den Jüngern aber nicht zur Verfügung. Und hier wird auch wieder der Unterschied zwischen Jesus und seinen Jüngern deutlich. Der Herr befiehlt und der Jünger, der betet. Der Jünger bleibt auf gnädige Erhörung angewiesen und kann niemals als Herr der Dämonen auftreten. Und vielleicht, wenn wir uns das so deutlich machen, dann können wir dieses nächste neue Jahr ein Jahr werden lassen, wo wir neu über unseren Glauben nachdenken. Vielleicht sogar neu über unser Gebetsleben nachdenken. Wir sehen, alles hängt miteinander zusammen und mich ermutigt es, dass Jesus uns alles in die Hand gegeben hat. Er hat gesagt, vertraut mir, glaubt mir, betet, haltet fest. Und wenn wir das benutzen, dann werden wir erleben, wie unser Glaube Berge versetzt. Und darauf freue ich mich, wenn wieder Leute nach den Gottesdiensten kommen und erzählen, was sie in ihrem Glauben Neues mit Gott erlebt haben. So wie an Silvester. Ich freue mich auf dieses Jahr, wenn wir hören und erleben können, was wir im Glauben erleben. Und daran wollen wir festhalten. Haltet fest am Glauben, haltet fest am Gebet. Amen. Lasst uns aufstehen. Und du siehst, wie Sorge, Probleme und Not uns immer gleich erschüttern, himmlischer Vater. Du siehst, dass wir Sicherheitsmenschen sind, dass wir es lieben zu kontrollieren, Wissen und Beweise haben zu wollen. Und wie schwer wir uns tun, einfach dir zu vertrauen und zu glauben. Aber Vater, du lehrst uns ein Besseres. Du lehrst uns, was es heißt, dir zu vertrauen und an dich zu glauben. Und ich bitte dich, hilf uns in unserem Glauben. Du siehst, wie klein der manchmal ist und dass wir keine Helden sind. Aber ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt und was auch immer dieses neue Jahr bringen wird, Herr Jesus. Wir legen es dir hin und bitten dich, ob Gutes oder Schlechtes, Hauptsache wir halten an dir fest und gehen mit dir dadurch. So segne uns dein Wort, segne uns dein Zuspruch und so segne uns deine Gegenwart. Amen.